Ja, also die Chancen sind sicherlich, dass wir, dass es spannend wird, dass wir alle Abenteurer werden und noch mehr werden können und dass wir dazu befähigt werden, auch in unseren Betrieben neue Ufer zu sichten und mit den Tools idealerweise eben ausgestattet werden, uns auch aufzumachen, weil permanent die Entwicklung das auch von uns fragt.
Herzlich willkommen zum Indie4-Podcast, dem Podcast für alles rund um die Industrie 4.0. Mit spannenden Gästen aus Industrie, Forschung und der Politik. Präsentiert von Tim Mittelstädt und Marius Roth. Produziert von der Tech-Agentur Invendo und dem Virtual-Reality-Studio Tim Mercer.
Hallo und herzlich willkommen zum Indie4-Podcast Folge 2.
Schön, dass ihr dabei geblieben seid.
An meiner Seite darf ich begrüßen Tim Mittelstädt.
Und an meiner anderen Seite ist der Marius Roth.
Genau, jetzt haben wir Ingo Tesma zu Gast. Doch vorher müssen wir noch ein bisschen Organisatorisches klären.
Das stimmt. Am Beginn einer jeden Indie4-Podcast-Folge wird in Zukunft Platz für Sponsoren sein. Normalerweise hätten wir jetzt hier erwähnt, wer denn so freundlich war, uns hier zu unterstützen mit dieser Folge. Diesmal ist natürlich noch nicht so weit, wir sind erst in Folge 2. Aber wenn ihr oder sie denn auch Lust habt, uns zu unterstützen, ja, hier unter dem Podcast in der Beschreibung gibt es dazu einen entsprechenden Link und die Mailadresse direkt zu uns.
Genau, und nun hören wir Ingo Tesma zu dem Thema Umbruch in der Führung im Rahmen der Industrie 4.0. Und da hören wir einfach mal rein.
Ingo Tesma ist jetzt heute hier vom FHM, der Hochschule des Mittelstandes, genau. Zu Gast. Wir treffen uns auch hier auf der Indie4-Konferenz auf der Hannover Messe. Schon mal in einem Podcast gewesen?
Nein, noch gar nicht.
Noch gar nicht? Ihr habt ja auch selber ein Studio eigentlich bei euch, bei der FHM.
Richtig, ja. Ist allerdings noch im Bau befindlich. Wir sind jetzt frisch umgezogen in unsere neuen Räumlichkeiten. Und jetzt suchen wir noch die entsprechenden Experten, die uns bei der Ausstattung, bei der Auswahl der richtigen Produkte und bei der richtigen Tondämmung und so zur Hand gehen. Genau. Ja,
sehr gut. Aber selber Podcast hören oder sowas, ist das ein Thema oder?
Ist ein Thema, ja. Nicht so breit, wie das inzwischen in den Medien präsent ist. So viel Einzug hat es in mein Leben jetzt noch nicht gefunden. Aber also so Klassiker von Timothy Ferris, also ich höre mehr amerikanische Podcasts, die tauchen schon immer mal wieder auf in der Playlist.
Genau. Okay. Ja. Dann erzähl doch erstmal was über dich. Wer bist du überhaupt und wie bist du dann sozusagen zur Hochschule des Mittelstandes gekommen?
Ich bin von Haus aus Hannoveraner erstmal und Ökonom, Steuerjurist.
Und dann an der Uni Hannover dann studiert?
An der Uni Hannover studiert, genau. Ein LLM im Wirtschaftsrecht gemacht an der Wirtschaftsuni in Wien. Internationales Steuerrecht. Und bin dann aber nochmal später nach einigen Jahren bei PwC und in der Steuerberatung Richtung Psychologie bin inzwischen Wirtschaftspsychologe und habe so über eine ganze Zeit in der freiberuflichen Beratungstätigkeit den Kontakt zur FHM auch nach einem privatbedingten Umzug nach Hannover gefunden und bin da jetzt auch erst seit November der organisatorische Leiter unseres Standortes in Hannover. Also es gibt 9 Standorte der FHM insgesamt in ganz Deutschland mit der Zentrale in Bielefeld und ich bin für die organisatorischen Geschicke des Standortes in Hannover zuständig.
Okay, und was genau sind die Aufgaben des Standorts?
Die Aufgaben des Standortes ist im Grunde, da ist jeder Standort weitestgehend selbstständig. Also wir haben ein Portfolio an Studiengängen von Journalismus, Psychologie, klassische BWL, Virtual Reality Management, weil das
eben... Okay, da wird es ja ein bisschen abgefahren. Genau. Von den Klassikern.
Also es geht von klassisch bis sehr modern. Das ist eben der Vorteil an einer privaten Hochschule. Wir können uns eben enorm schnell orientieren an aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Genau, also wir bieten unser Portfolio an der Lister Straße hier mitten in Hannover. Und wir haben eine wissenschaftliche Leitung, mit der ich mir die Leitung des Standortes teile und die organisatorischen Geschicke, also Stundenplanung, die ganze Infrastruktur, die obliegt dann mir.
Und seid ihr deshalb, weil ihr euch so schnell anpassen könnt, sage ich mal, an die Anforderungen des der Unternehmen, der Wirtschaft, des Mittelstandes, seid ihr deshalb hier auch auf der Hannover Messe und bei der Indie4-Konferenz? Weil wenn ich höre, Journalismus etc., was ihr so eigentlich als Kurse habt, das ist jetzt nicht unbedingt Industrie 4.0 lastig.
Ja, also die Fachhochschule des Mittelstandes trägt ihren Namen ja, weil sie geboren ist aus der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe. Also
natürlich. Das erkennt man ganz klar. Ja.
Also die FAM war von Anfang an im Grunde eine Ausbildungseinrichtung ganz nah an der Wirtschaft und auch an der mittelständischen Wirtschaft. Und der Mittelstand in Deutschland hat ja nun durchaus auch Größenordnung, wo die Industrie und auch Themen der Industrie 4.0 immer wieder eine Rolle spielen. Und da wollen wir natürlich permanent ein Ohr dran haben und haben wir auch, sind in Kontakt mit Führungspersönlichkeiten, aber auch natürlich dahingehend, dass unsere Studierenden immer wieder Praxisplätze in der Wirtschaft bekommen. Wir sind einige der wenigen Hochschulen, die 6 Monate Pflichtpraktikum haben und gleichzeitig eine wissenschaftlich fundierte Arbeit darüber schreiben lassen, die im Grunde fast gleichwertig mit der Bachelorarbeit ist. Mhm. Das heißt, der Praxisbezug der FAM ist da immer ganz zentral im Augenmerk.
Okay. Was sind denn die wirklich relevanten Themen, die sich jetzt gerade ändern für Führungskräfte mit dem Umbruch mit der Industrie 4.0?
Also ein zentrales Thema ist natürlich die Veränderung der Strukturen. Ne? Mhm. Und gerade wenn ich jetzt an meinen Werdegang auch in die Psychologie noch zurückdenke, solche strukturellen Veränderungen im Kopf lösen immer Stress aus. Nicht nur für die Führungskräfte, sondern auch für die Mitarbeiter. Und gerade in der Industrie gibt es eben von der Arbeitsart her, von der Arbeitsstruktur her schon Prozesse, die vorgegeben sind, an die sich das Denken angepasst hat im Laufe der Zeit. Und wenn sich jetzt diese Prozesse verhältnismäßig schnell ändern, kommt das Denken nicht so schnell hinterher und eben auch nicht bei allen gleich schnell. Das ist eben das große Problem. Ne? So Führungstheorien haben eine lange Geschichte und orientieren sich immer so auch ein bisschen entlang den gesellschaftlichen Entwicklungen. Aber nicht jeder kommt gleich schnell mit diesen gesellschaftlichen Entwicklungen hinterher. Ich meine, wir erleben es auch an öffentlichen Universitäten oder so. Wenn man die Zeitung aufschlägt, hat man das Gefühl, morgen ist man seinen Job an der KI los.
Ja, genau.
Und wenn man sich in der Uni umguckt, ist man aber froh, wenn die Leute Outlook richtig bedienen können. Ne?
Ja, ja.
So, das heißt, da gibt es schon immer einen relativ großen, also in der Soziologie sagt man Cultural Lag, wo unterschiedliche Mitarbeitergruppen und unterschiedliche Abteilungen eben auch unterschiedlich schnell bei solchen Entwicklungen hinterherkommen. Hm. Und das ist natürlich dann für die Industrie und auch für jede Führungskraft ein relevantes Thema.
Mhm. Ist das denn eher aktuell Atmosphäre, wo man sich darauf freut, dass neue Herausforderungen kommen, oder hat das eher noch einen bedrohlichen Charakter grundsätzlich für Teams?
Na, sowohl als auch. Ne? Also es gibt die jetzt auch angesprochen werden durch, sagen wir mal, holokratische Führungssysteme. Mhm. Die sind gut ausgebildet, die kennen sich aus, die haben Tools, mit denen sie gerne arbeiten, von Anfang an schon. Die sind heutzutage im Zweifelsfall schon Digital Natives, aber zumindest gewöhnt daran, sich immer mit was Neuem auseinanderzusetzen. Und die freuen sich dann darauf, idealerweise. Ne? Mhm. Da ist dann die Frage, was ja in der Beratung auch ein großes Thema ist, ob dass die Organisation, die diese Person anwerben möchte, ob sie sinnstiftend genug ist. Weil so die Fähigkeit, sich im Leben und in der Arbeitswelt zu orientieren, im Grunde schon da ist. Auf der anderen Seite sind aber eben die haben es sich bequem, ist so ein bisschen übertrieben, aber die haben sich angenehm orientiert mit dem, was sie hatten, was sie konnten, sind auch nicht alle gleichermaßen ausgestattet mit der Kapazität, sich schnell anzupassen. Und vielleicht auch konfrontiert gewesen mit industriellen Abläufen, wo spontane Anpassungen auch nicht wirklich gewünscht waren. Ne?
Ja,
also machen die ihren Job, weil sie zuverlässig sind in den Prozessen, die idealerweise auch möglichst standardisiert sind.
Mhm.
Und da ist das dann natürlich ein Problem, löst Stress aus und denen macht das dann keinen Spaß.
Ja.
Gibt es da irgendwie eine Musterlösung, wie man die Leute sozusagen jetzt in dieser neuen modernen Welt führen kann, also Themen oder Buzzwords wie Design Thinking oder agiles Arbeiten oder so? Ist das dann sozusagen
flache Hierarchien,
ist das der heilige Gral, einfach das einfach anzuwenden, oder kommt es drauf an, oder was wäre da der Tipp des Profis?
Also es kommt sicherlich natürlich drauf an, wie es immer drauf ankommt. Mhm. Aber ja, so ist das ein Allgemeinrezept. Ne? Ein Patent, gibt es ein Patentrezept, ja, das irgendwie in agiler Führung oder in Design Thinking oder so liegt. Mhm. New Work ist ja jetzt auch kein so wahnsinnig neues Thema eigentlich. Also in der gesellschaftlichen Diskussion sehr wohl, in den wissenschaftlichen Gedankengängen, wenn man an Friedhof Bergmann, wenn ich mich recht erinnere, denkt, dann ja nicht. Der kam in den 60er Jahren und ziemlich genau zu der Zeit hat der Soziologe Antonowski sich ja mit Resilienz beschäftigt und damit, dass ein Mensch, dass Menschen ein Kohärenzgefühl brauchen, um zufrieden in ihrem Leben navigieren zu können. Mhm. Und dieses Kohärenzgefühl setzt sich zusammen aus den Teilen, dass sie die Tools brauchen, um ihr Leben bewältigen zu können, dass sie die Bildung brauchen, um die Zusammenhänge in ihrem Leben zu verstehen und den übergeordneten Sinn, auf den sie dann mit dem Wissen und den Tools hinstreben.
Mhm. Wie tief muss es denn gehen, dieses Verständnis, wie die Welt funktioniert? Ich sag mal, es kann ja auch stressig sein, wenn man zu viel weiß, wie die Welt funktioniert.
Ja, definitiv. Und je mehr man weiß, desto mehr weiß man darüber, was man noch nicht weiß.
Ja, ja.
Jemand hat mal gesagt, dass das Wissen ist wie eine Kugel. Und je größer die Kugel wird, desto größer wird die Kontaktfläche mit der Außenwelt. Mhm. Das ist dann schon sehr philosophisch. Aber ja, also dieser Sinn oder das Verständnis, das war ja die Frage. Das wird natürlich jetzt spannend bei den neuen Führungstheorien, wenn man jetzt sagt, man hat ein holokratisches Führungssystem und es gibt keine Abteilung mehr. Man kann halt dann als Mitarbeiter unglaublich wenig an andere Personen abwälzen, sondern es gibt die Teams und die müssen immer mehr wissen, eben viel mehr als in einem autokratischen Führungssystem, wo der Chef nur alles wissen musste und sich allein damit auseinandersetzen, ob er alles weiß oder eben nicht. Als Mitarbeiter konnte ich dann sagen, na, ich muss halt machen, was der Chef sagt und der weiß, wie es geht. Mhm. So, und dann reicht mir wenig Verständnis, ein paar wenige Tools und sinnvoll ist, was der Chef sagt. Mhm. So, und je offener das Ganze wird, je mehr Leute mithorchen müssen, was vor sich geht, weil auch die Führungskräfte darauf angewiesen sind, dass sie das tun, weil sie selber nicht an so vielen Stellen ihr Ohr haben können, desto problematischer wird es halt, desto mehr Wissen ist gefragt, desto mehr Qualifikation, Weiterbildung, Fortbildung ist gefragt und desto besser müssen aber auch die Tools in der Lage sein, dieses Wissen transportfähig zu machen zwischen den einzelnen Teams.
Und nun noch ein kleiner Werbeblock. Heute nochmal in eigener Sache. In Zukunft kann dann auch eure Werbung hier erscheinen oder wir sprechen auch eure Werbung hierfür ein. Wenn ihr daran Interesse habt, dass hier euer Unternehmen auch repräsentiert wird oder ihr eine Folge sponsern wollt, dann wendet euch doch gerne einfach an Tim oder an mich. Die Kontaktdaten dafür findet ihr in den Shownotes. Das heißt also in der Beschreibung des Podcasts.
Genau. Wir haben beide unsere Unternehmen mitgebracht, diesmal für diesen schönen Werbeblock. Ich würde dir erstmal den Vortritt lassen, Marius.
Dankeschön. Ich möchte gerne euch ein bisschen was erzählen über Invendo, nämlich der Agentur, die nicht zuletzt diesen Podcast auch produziert und von der ich auch komme. Wir sind eine Tech-Agentur aus Hannover und wir entwickeln und konzipieren innovative Websites, Apps und Software, die immer auf dem aktuellsten Stand der Technik ist und auch nicht zuletzt der Benutzerführung inklusive weiteren Dienstleistungen drumherum, wie zum Beispiel ein sehr effizientes und datenschutzgerechtes Hosting. Zudem bieten wir Consulting im Bereich Datenschutz und Online-Recht an. Das ist gerade auch für zum Beispiel E-Commerce-Unternehmen wichtig. Und bieten darüber hinaus auch unsere eigene E-Commerce-Software an. Die heißt Winst und ist für größere Online-Shops gedacht. Wir haben auch gerade unsere eigene Website aktualisiert, invendo.de. Schaut doch gerne mal vorbei.
Ja, meine Website aktualisieren sie auch gerade und wir bei Timmersive sind da auch sehr zufrieden mit, was Invendo uns immer so zaubert.
Sehr schön.
Ich übernehme dann auch mal direkt den Werbeblock für, wie gesagt, unsere Firma Timmersive, eine Virtual Reality-Firma aus Hannover. Und mit Virtual Reality oder auch VR genannt, lassen sich digitale Welten immersiv erleben. Das bedeutet, dass man dort komplett eintauchen und zum Beispiel bestimmte Situationen trainieren oder an großen simulierten Maschinen erste Erfahrungen sammeln kann. Augmented Reality, also die erweiterte Realität durch Smartphones, Tablets oder solche Datenbrillen, ermöglicht digital unterstütztes Arbeiten direkt am Einsatzort. Unsere Virtual- und Augmented-Reality-Firma Timmersive aus Hannover bringt euch und euer Unternehmen in die immersive Welt. Von 360-Grad-Videos bis hin zu ganzen Virtual-Reality-3D-Welten. Unter timmersive.eu kannst du uns gerne jederzeit erreichen
Und wenn du VR mal live erleben möchtest, besuch uns einfach auf der Unterseite vrimbusiness.de. Die kann man sich immer leichter merken als Tim Mercer, wo keiner weiß, wie man es schreibt.
Genau, sehr schön. Genau, und wir beide, uns liegt auch noch das Thema Podcast-Marketing sehr am Herzen. Wenn auch ihr Interesse habt an eurem eigenen Unternehmenspodcast oder einem eigenen Podcast-Konzept, dann meldet euch doch einfach auch gerne bei uns. Wie gesagt, die Kontaktdaten findet ihr da in der Beschreibung. In der
Infobox. Genau, jederzeit gerne einfach melden. Und ich würde sagen, das reicht erstmal mit Werbung heute. Jetzt kommen wir wieder zurück zum normalen Podcast.
Also wenn man das alles so hört, dann hat man eigentlich eher das Gefühl, dass es grundsätzlich für den Angestellten oder für den Arbeitenden so einem Team eigentlich eher besser wird. Grundsätzlich sollte er generell kompetenter sein in mehreren Feldern. Er hat mehr Möglichkeiten mitzugestalten und er hat keine so klare Hierarchie mehr. Mhm. Kommt das denn auch letzten Endes so bei den Leuten an?
Bei denen, die in der Lage sind, das geistig zu umreißen, was, okay. was dann möglich ist und eben dieses Kohärenzgefühl vielleicht vorher schon mitbringen, weil sie sagen, oh mein Gott, wenn das möglich wird, dann kann ich ja das und das machen, weil ich habe das und das schon gelernt und so und dann bringe ich mich so ein. Dann geht richtig die Post ab. Mhm. Da kommt das dann natürlich an. Aber bei denjenigen und in einigen Betrieben, wo holokratische Führungssysteme schon eingeführt wurden, hat man gerade eben in der Industrie, in der Fertigung eben gemerkt, dass es da schwieriger ist. Ne? Ja. Dass die es erstens gewohnt sind und es im Grunde verlangen, dass einer sagt, was Sache ist. Mhm. Da gibt es ja eben auch Qualitätskriterien, da gibt es DIN-Normen. Mhm. Da ist in der ganzen Arbeitsstruktur verankert, dass es übergeordnete Kriterien gibt, auf die es zu hören gilt. Und nicht nur, ne, ich gucke jetzt mal, wie es gerade läuft und ich muss mich schnell möglichst anpassen. Mhm. Das war da schon immer ein riesengroßes Problem und das bleibt es auch erstmal.
Aber gerade auf dieser Arbeitsebene am Band, sage ich mal, da wird ja gerade darüber gesprochen, dass durch KI, durch Robotik etc. da ja viele Arbeitsplätze auch wegfallen, in dem Sinne, dass man ja mehr Zeit hat für höher qualifizierte Arbeit. Mhm. Ist denn unser Bildungssystem jetzt überhaupt so auf dem ausgestattet dafür, dass wir sozusagen die jetzt alle befähigen, die sozusagen durch Roboter ersetzt werden, dass sie wirklich was Sinnvolleres machen können? Oder müssen wir da unser Bildungssystem erstmal umschmeißen?
Umschmeißen nicht, aber genauso wie in der Wirtschaft draußen, in der Industrie auch, ist auch im Bildungssystem das Thema Digitalisierung ganz groß. Wir merken das jetzt auch, die Fernstudiengänge werden immer gefragter. Das heißt, die Leute sind angewiesen darauf, aber interessieren sich auch länger im Leben für Weiterbildungsmöglichkeiten, weil es gefragt ist, aber auch, weil sie merken, was möglich ist und neugierig sind. Gleichzeitig sind kombinierte Studiengänge aus der Industrie heraus, also Unternehmen suchen Studienplätze für Mitarbeiter, hochqualifizierte Mitarbeiter, auch die über eine Ausbildung gegebenenfalls dazugekommen sind und wollen die im Unternehmen halten. Das ist also auch ein Trend, den wir beobachten können. Die Bildung wird sich davon verabschieden, dass sie einfach nur etwas ist, was man vor der Arbeit mal so macht, ein paar Jährchen und dann ja gut gerüstet ist und dann weitermacht, sondern alle Bildungseinrichtungen, die FAM, ich meine, wir sind ja jetzt seit ein paar Jahren in diesem Trend schon drin, ne? Massive Open Online Courses, ist jede Menge Online-Kursplattformen gibt es darüber hinaus, ob universitär basiert oder eben nicht. Also das Bildungssystem, wie wir es im Moment machen, kann man sich schon fragen, so fachgebunden und weniger allgemein fähigkeitsgebunden, wie im Moment gelehrt wird in Grundlagenfächern, ob da nicht quasi Metakompetenzen fehlen, die man später für dieses lebenslange Lernen eigentlich braucht.
Also ich wollte genau auf den Begriff gerade zu sprechen kommen. Den habe ich nämlich schon super lange nicht mehr gehört.
Ja.
Ich glaube, der hat sich ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. Er ist so aufgegangen in die ganzen anderen
Bereich.
Genau. Ja, wir haben immer noch eine Abschlussfrage zu dem kompletten Thema Industrie 4.0, nämlich, wo siehst du quasi die Chancen Industrie 4.0, was erhoffst du dir und wo siehst du so die großen Bedrohungen? Das ist wahrscheinlich eher so in Bezug auf Teamführung.
Ja, also die Chancen sind sicherlich, dass wir, dass es spannend wird, dass wir alle Abenteurer werden und noch mehr werden können und dass wir dazu befähigt werden, auch in unseren Betrieben neue Ufer zu sichten und mit den Tools idealerweise eben ausgestattet werden, uns auch aufzumachen, weil permanent die Entwicklung das auch von uns fragt. Und die Risiken sind die, die wir im Moment allgemein in der Gesellschaft eben sehen, ist, dass eine Schere aufgeht.
Ja.
Dass Menschen zurückbleiben, weil wir uns nicht genug als Führungskräfte nicht genug Zeit nehmen, sie eben auszubilden, sie mit Metakompetenzen auszustatten, also lernen, sich gut zu organisieren, sie mit den richtigen Tools ausstatten, damit sie eben selber auch die Ruhe haben, um so eine Neugier für neue Ufer überhaupt zu entwickeln.
Ja.
Und diese Schere, die geht eben einerseits in der Gesellschaft auf, ökonomisch gesehen, aber eben auch betrieblich, was das Wissen und die Fähigkeiten betrifft. Und da ist dann die Frage, ob sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen für diejenigen ist, die eben das Know-how und die Qualifikation haben, sich dann frei fühlen, oder ob das im Grunde das Hartz IV für eine Schicht ist, die wir abgehängt haben und wo wir sonst nicht mehr wissen, wie wir sie eigentlich einbinden sollen. Und das wäre natürlich ein großes Problem.
Das bietet natürlich viele Chancen. Ich habe tatsächlich mir gestern noch in Vorbereitung die WDR-Doku zum Thema Industrie 4.0 angeguckt, wo es auch nämlich genau um dieses Grundeinkommen geht.
Ja.
Was nämlich auch sagt, es ist einerseits dafür da, die Leute aufzufangen, aber andererseits auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich so weit vorzubilden, dass sie halt nun mal quasi auch in dieser neuen Arbeitswelt ihre Position finden.
Genau. Und dafür braucht es eben die Grundhoffnung. Ne? Mhm. Wenn sie Zeit haben wollen und sollen, um sich fortzubilden, braucht es diese Grundhoffnung, das Urvertrauen in den Menschen, dass diese Fortbildung dann was bringen wird und dass sie was machen können, was hinterher gefragt ist. Und die Frage ist, ob das Gros der Menschen, die dann in dieser Situation sind, dieses Urvertrauen, diese Grundhoffnung überhaupt mitbringen. Hm. Oder ob sie sagen, gut, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich mit dem Geld und alles, was ich bisher gemacht habe, hat irgendwie nicht so die ganz großen Früchte getragen. Also ist es wahrscheinlich am klügsten, wenn ich mich damit abfinde, dass das in Ordnung sein muss, was ich jetzt habe. Und dann stehen wir eben mit dem Grundeinkommen da und kratzen uns ein bisschen am Kopf.
Ja, genau. Okay, dann vielen Dank für deinen Beitrag.
Gerne.
Wir sind gespannt auf deinen Vortrag gleich bei der Indie4-Konferenz noch. Und ich denke mal, wir hören uns wieder.
Ja, genau. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Gerne.
Prima. Das war der Vortrag von Ingo Tesma zum Thema Umbruch in der Führung durch die Industrie 4.0.
Ja.
Sehr interessant fand ich gerade den Teil mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ein Thema, was ja immer wieder so ein bisschen in den politischen Diskussionen aufkommt.
Man kann sich ja auch dafür bewerben aktuell schon. Ne? So ein Gewinnspiel, kennst du das?
Hast
du schon
gemacht? Finde ich richtig gut. Habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht. Leider
nicht. Ich werde immer per Mail erinnern, dass ich mich nicht beworben habe wieder für das Grundeinkommen. Und ich bin aber auch zu faul, mich dann wieder dafür anzumelden.
Ja, ich finde aber die Idee eigentlich sehr, sehr sympathisch. Das hat ja auch ein bisschen was von diesem, bei Lotterien und sowas kann man ja auch so Renten gewinnen, sofort.
Das hätte ich auch viel lieber als ein paar Millionen auf ein Stück. Schön,
ja, jeden immer schön.
Monat irgendwie sein, keine Ahnung, 2.000-3.000 oder sowas. Egal.
So, ganz entspannt. Ich meine, da kann man ja auch noch viel danebenbei machen. Das klingt eigentlich ganz sympathisch. Deswegen finde ich die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen eigentlich da auch durchaus angemessen. Aber die Gefahr ist ja tatsächlich, dass man Teile der Gesellschaft letzten Endes einfach nur dadurch abhängt und die dann mitzieht.
Das stimmt auch. Falsch. Aber wie viel müsste es denn sein? Deiner Meinung nach. Wie viel brauchst du?
Ich glaube, also im Raum stehen ja immer 800 Euro. Aber davon, ich meine, wenn man jetzt den Grundsatz anwendet, dass ja die Miete nur ein Drittel des Einkommens ausmachen soll, dann ist das in Großstädten natürlich überhaupt nicht machbar.
Das
800
stimmt.
Euro. Aber es steigert nicht zuletzt auch die Kaufkraft. Im Zuge dessen wäre ja auch ein höherer Wert durchaus denkbar. Aber ich denke, so 1.200 Euro wäre schon im Wert.
Da wäre ich auch dabei.
Genau. Und alles andere ist so obendrauf.
Ja. Ne? Apropos obendrauf, es gibt wieder neue Folgen. Hören schon mal kurz rein und wir verabschieden uns schon mal für diese Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das ist eigentlich ein klassisches Bild für Industrie 4.0 und ich finde eigentlich, dass Industrie 4.0 ein sehr reduzierter Begriff ist. Der gaukelt unseren Unternehmen und den Mitarbeitern vor, dass es ausreicht, die Produktion zu digitalisieren und dann bin ich ein digitales Unternehmen.